Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Wie nah stand die rechtspopulistische FPÖ den Nationalsozialisten? Historiker wollen diese Frage klären und das mitten im österreichischen Wahlkampf. In der Ukraine hingegen, da ist der Wahlkampf schon vorbei. Ende Juli gewann die Partei Diener des Volkes des TV-Satirikers Volodymyr Zelensky die Parlamentswahl. Nun wurden die Politneulinge für den Job als Abgeordnete geschult. Außerdem schauen wir in die Türkei und fragen, wie integrationsfähig sind eigentlich die dort lebenden Deutschen? Die rechtspopulistische FPÖ ist in Österreich gerade viel mit sich selbst beschäftigt. Erst stolperte sie über die Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos im Mai. Sie erinnern sich vielleicht, der damalige FPÖ-Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte einem vermeintlichen russischen Oligarchen staatliche Aufträge gegen Wahlkampfhilfe in Aussicht gestellt. Als das bekannt wurde, da platzte die österreichische Regierung und nun stehen für September Neuwahlen an. Österreich ist also mitten im Wahlkampf. In diesem Wahlkampf muss sich die FPÖ jetzt schon wieder mit unangenehmen Verbindungen der eigenen Partei beschäftigen. Und zwar geht es dieses Mal um die Frage, wie eng die FPÖ historisch mit Rechtsextremen und Nationalsozialisten verflochten ist. Das sollen Historiker herausfinden, die die Partei selbst beauftragt hat. Und erste Details, die sind in dieser Woche bekannt geworden. Johannes Reichert in Wien. Was war überhaupt der Anlass für diese Aufarbeitung?
Der Anlass, der war das sogenannte Liederbuchskandal hier in Österreich im Januar 2018. Da sind Liedtexte der Burschenschaft Germania aufgetaucht, die eindeutiges NS-Gedankengut beinhalteten. Da waren Zeilen drin wie zum Beispiel: Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die 17 Millionen. Eindeutig antisemitische Texte, die nie überarbeitet wurden. Und der damalige Vizepräsident dieser Burschenschaft, Udo Landbauer, war auch junger FPÖ-Politiker. Der trat zurück, ist übrigens jetzt wieder Abgeordneter in Niederösterreich. Und dann hat Heinz-Christian Strache angekündigt, dass auch die FPÖ ihre braunen Flecken aufdecken wird. Nach der SPÖ, die schon 2005 so einen Bericht veröffentlicht hat, und der ÖVP, die 2018 damit an die Öffentlichkeit ging, sollte also auch die FPÖ aufarbeiten.
Und was sind jetzt die zentralen Erkenntnisse dieser Historikerkommission?
Nun, es gibt jetzt erstmal eine 20-seitige Zusammenfassung. Die ganzen 1000 Seiten des Berichts sollen erst noch veröffentlicht werden. Es ist also erstmal nur ein Abriss. 16 Historiker haben darin analysiert, wie waren die Parteiprogramme der FPÖ, was war das Abstimmungsverhalten im Nationalrat, also dem österreichischen Parlament, was kam in den Reden vor der wichtigsten Personen seit 1956. Und wenn man es so zusammenfasst, die Grunderkenntnis ist eigentlich, die FPÖ trägt keine rechtsextremistischen Züge, laut dem Bericht. Also die FPÖ ist auch ganz offiziell keine Nachfolgepartei der NSDAP und sie strebt keine Wiedereinrichtung des nationalsozialistischen Regimes an. So steht es im Bericht drinnen. Man muss wissen, in Österreich gibt es das sogenannte Verbotsgesetz. Es darf also gar keine Partei eine Nachfolge der NSDAP anstreben. Das heißt, der Bericht soll eigentlich nur legitimieren, die FPÖ als Ganzes. Sie steht nicht gegen die Verfassung und sie ist eine nationalliberale Partei, laut den Autoren, die mal eher national, mal eher liberal ausgerichtet war. Und auch Personen wie Anton Reintaler, das war der erste Vorsitzende der FPÖ und er war auch NSDAP-Mitglied und SS-Offizier. Solche Personen, die stünden zwar mehr oder weniger für diese rechte Vergangenheit, aber es sei nur eine Symbolik. Im Kern war die FPÖ also nie nah an der NS-Ideologie dran.
Jetzt gibt es gerade trotzdem viel Kritik an dieser ersten Aufarbeitung. Was wird denn da kritisiert und aus welchem Grund?
Na, die Kritik, die ist jetzt sehr eindeutig hier in Österreich. Zum einen wird gesagt, die FPÖ will sich reinwaschen von ihrer Vergangenheit. Der ganze Bericht ist nur eine Marketing-Show. Zum einen wird die Herangehensweise kritisiert. Schon vor der Veröffentlichung wusste man eigentlich gar nicht, welche Historiker sitzen in dieser Kommission, die den Bericht veröffentlicht. Nun ist bekannt, unter den 16 Historikern sind mehrheitlich FPÖ-Mitglieder. Sogar der Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenecker, schreibt an diesem Bericht mit. Und es ist keine Unabhängigkeit da, sagen die Kritiker. Man hätte diesen Bericht viel mehr extern vergeben sollen, an ein Forschungsinstitut, an eine Uni oder ähnliches. Aber auch natürlich wird der Inhalt kritisiert. Es kommen keine neuen Erkenntnisse zu den Verbindungen der FPÖ in Richtung der identitären Bewegung, die ja auch hier in Österreich gegründet wurde, und auch keine weiteren Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen, die es ja auch in Österreich gibt. Und da soll es Verflechtungen geben, die jetzt allerdings da nicht beleuchtet wurden. Ja, da wurde begründet vom Vorsitzenden dieser Historikerkommission, Wilhelm Brauneder, dass diese Entwicklungen zu zeitnah sind und nichts Historisches sind und deswegen nicht Einfluss in den Bericht genommen haben.
Jetzt kommt diese Veröffentlichung ja mitten im Wahlkampf für die FPÖ. Wie wirkt sich das denn gerade in Österreich aus auf die Wähler?
Na, ich denke, der Historikerbericht wird jetzt der FPÖ nicht helfen, aber gleichzeitig kann man davon ausgehen, dass er wohl auch nicht eindeutig schaden wird. Zum einen wird er jetzt häppchenweise veröffentlicht im Sommerloch. Es sind ja noch 2 Monate bis zur Wahl. Das heißt, es könnte sein, dass die FPÖ da auch bewusst das jetzt gesetzt hat in den August. Die FPÖ steht derzeit in den Umfragen stabil bei 20%. Ihre Wähler, die könnten sich sogar noch bestätigt fühlen durch diesen Historikerbericht. So auf die Art, ja, es ist also doch gar nicht so schlimm und wir stehen doch gar nicht so rechts. Das sieht man ja jetzt auch anhand des Berichts. Und auch das Ibiza-Video hat ja gezeigt, die FPÖ steht auch stabil bei 17% nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos bei der Wahl. Also es könnte sein, dass die wirklichen FPÖ-Anhänger sich davon kaum abschrecken lassen.
Vielen Dank, Johannes Reichert nach Wien. Dass Spitzenpolitik von Bürgern und nicht mehr nur von Berufspolitikern gemacht wird, das ist ein Trend, den wir in mehreren europäischen Ländern beobachten können. In Frankreich zum Beispiel, da zogen vor 2 Jahren viele politische Laien für En Marche, die damals neue Partei des Präsidenten Emmanuel Macron, ins Parlament. Und in der Ukraine, da wurde Ende Juli gewählt. Und auch dort sind viele der neuen Abgeordneten vollkommene Politneulinge. Sie ziehen für die neue Partei Diener des Volkes, des TV-Satirikers Volodymyr Zelensky, ins Parlament. Die hat nämlich die Wahl gewonnen, unterstützt von einem Oligarchen. Ob die politisch Unerfahrenen tatsächlich mit Unbestechlichkeit und Bürgernähe punkten oder ob sie am Ende nur Marionetten der Mächtigen sind, das wird die Zeit zeigen. Die Einarbeitung jedenfalls, die muss in der Ukraine jedenfalls schnell gehen, denn in dem Land herrscht Krieg und so ist die Politik dort alles andere als ein guter Experimentierraum. In dieser Woche erst kamen in der Ostukraine nämlich 4 Soldaten ums Leben. Die Abgeordneten, die waren während dieser Zeit in einem Trainingscamp in den Bergen und wurden für ihren neuen Job fit gemacht, wie Florian Kellermann berichtet.
Die künftigen Abgeordneten wurden nach Truskawetz geladen, ein Kurort in den ukrainischen Karpaten. Dafür buchte die Partei Diener des Volkes im Nachtzug von Kiew extra 3 ganze Personenwagen. Eine Woche im Spa-Hotel, ja, aber mit Arbeitsatmosphäre, betonten die Jungpolitiker. Schließlich hätten sie Hausaufgaben bekommen und seien zu zweit im Zimmer untergebracht worden. Der 23-jährige Svjatoslav Jurasch. Wir haben eine großartige Mannschaft, das haben wir in Truskawetz alle begriffen. Wir haben gelernt, im Team zu arbeiten, vor allem seine eigene Position nicht auf Gedeih und Verderb zu verteidigen, auch mal zurückzustecken und den Kompromiss zu suchen. 254 Abgeordnete hat die Präsidentenpartei Diener des Volkes. So viele, dass es im ukrainischen Parlament keinen Raum gibt, wo sich alle zur Fraktionssitzung treffen könnten. Nur wenige von ihnen kennen bisher die Parlamentsarbeit. Unter ihnen sind TV-Entertainer, Filmregisseure und Hochzeitsfotografen und viele Aktivisten von Nichtregierungsorganisationen, die sich bisher gegen Korruption eingesetzt haben. In Truskawetz wurden sie unter anderem von den Experten einer renommierten Wirtschaftsschule unterrichtet. Das erklärte Ziel sei es, die weit verbreitete Korruption zu bekämpfen und deren Wurzel das oligarchische System, in dem die Reichen die Politik bestimmen und den ganzen Staat beherrschen. Die Oligarchen konnten früher mit dem Parlament umspringen, wie sie wollten. Sie wussten, wen sie kaufen mussten, um bestimmte Entscheidungen zu erreichen. Mit der neuen Situation können sie nicht umgehen, sie erleben einen Schock. Die Zeit, in der sie sich dumm und dämlich verdient haben, ist vorbei. Kritiker von Diener des Volkes halten solche Aussagen bestenfalls für naiv. Sie weisen darauf hin, dass Präsident Volodymyr Zelensky sein Amt einem Oligarchen verdankt, Ihor Kolomoyski. Der ist Eigentümer des Fernsehsenders, in dem Zelensky früher auftrat, als Kabarettist und Schauspieler. Allerdings gäbe es erste Anzeichen dafür, dass Zelensky auf Abstand zu Kolomoyski gehe, sagt Petro Oleschuk, Politologe an der Kiewer Universität. Kolomoyski scheint mir nicht besonders zufrieden zu sein mit Zelensky. Wie anders ließe sich erklären, dass er die Mitarbeiter seiner Metallunternehmen nach Kiew bringen lässt, damit sie hier demonstrieren. Gegen die steigenden Preise für Strom. Der wird nicht mehr subventioniert. Das war eine Forderung unserer westlichen Partner. In der Außenpolitik hat die Wirklichkeit Zelensky gezwungen, den Populismus aus dem Wahlkampf hinter sich zu lassen. Da hatte er so getan, als wäre es ein leichtes, im Donezbecken für Frieden zu sorgen. Doch die von Russland unterstützten und angeleiteten Separatisten haben rasch das Gegenteil bewiesen. Sie brechen konsequent jede Waffenruhe. Auf den Tod von 4 ukrainischen Soldaten am Dienstag reagierte Zelensky betont besonnen. Er forderte neue Gespräche im sogenannten Normandie-Format, also unter Vermittlung von Frankreich und Deutschland. Dennoch gibt es auch Beobachter, die den Präsidenten sehr skeptisch sehen, so der einflussreiche Publizist Vitali Portnikov. Die Partei Diener des Volkes ist eine große Unbekannte. Wir wissen nicht, was Präsident Zelensky vorhat. Wir kennen noch nicht einmal den Namen des künftigen Ministerpräsidenten, obwohl das eine der wichtigsten Personen im Staat ist. Die Ukrainer haben ein Experiment gewählt. Die einen haben das Recht zu glauben, dass wir vor dem Abgrund stehen, und die anderen, dass unser Land bald aufblüht. Ab Ende August oder Anfang September, der genaue Termin steht noch nicht fest, wird sich der Schleier lüften. Dann nimmt das Parlament seine Arbeit auf.
Berichtete Florian Kellermann aus der Ukraine. In Deutschland wird viel über die Integration von Türken diskutiert, aber wie ist das eigentlich andersherum? Also wie gut sind Deutsche, die in der Türkei leben, dort integriert? Tatsächlich haben Zehntausende Deutsche ihren Lebensmittelpunkt nämlich in der Türkei, viele als Eheleute türkischer Staatsbürger, als Rentner an der Mittelmeerküste. Wieder andere leben schon seit Generationen dort, weil ihre Vorfahren für das Osmanische Reich arbeiteten oder vor den Nazis in die Türkei flohen. Susanne Güsten hat für uns einen türkisch-deutschen Buchhändler getroffen, der in der zweiten Generation dort lebt.
In der deutschen Buchhandlung in Istanbul geht es zu wie im Taubenschlag. Statt Bibliotheksruhe herrscht Hochbetrieb. Inhaber Thomas Mühlbauer ist in seinem Element.
Merhaba.
Merhaba.
Buyurun efendim.
Sıfırıyordum da ben. Aspekte neu B1 Plus.
B1 Plus.
Teilband 2.
Ein Deutschlehrbuch möchte die Kundin kaufen. Genauer, Aspekte neu B1 Plus Teilband 2 für einen Deutschkurs am Goethe-Institut. Mühlbauer greift routiniert in sein Regal. Schulbücher machen den überwiegenden Teil seines Geschäfts aus, erzählt der Buchhändler. Neuerdings führt er aber auch andere Waren im Sortiment.
Wir haben also Sesambrötchen, Mohnbrötchen und Kaiserbrötchen und Brezeln, Laugenstangen mit Käse, ohne Käse, Nussecken, Berliner und die Brote.
Zum 60-jährigen Bestehen hat die Deutsche Buchhandlung vor 4 Jahren ausgebaut und ist Buchcafé geworden. Zwischen den Bücherregalen kann man jetzt Kaffee trinken und dazu deutsches Gebäck essen. Hausgemacht, betont Mühlbauer.
Der Bienenstich kommt zum Beispiel von meiner Schwägerin. Dann gibt es Schwarzwälder Kirsch oder Apfelkuchen und Streusel, Käsekuchen.
Ein Familienbetrieb ist der Deutsche Buchladen in Istanbul, seit er 1955 von Mühlbauers Vater gegründet wurde. Der wollte nach der Entlassung aus russischer Kriegsgefangenschaft eigentlich in den Iran, um sich ein neues Leben aufzubauen, blieb aber unterwegs in Istanbul hängen, weil es ihm dort gefiel. Nach ein paar Jahren als Angestellter einer Buchhandlung gründete er seinen eigenen Laden und suchte per Anzeige in Deutschland nach einer Mitarbeiterin. Sie wurde dann seine Frau. Ihre Kinder, also Thomas Mühlbauer und seine Brüder, wuchsen in der Wohnung über dem Buchladen mitten in Istanbul auf. Perfekt integriert also. So einfach sei das nicht gewesen, erklärt Mühlbauer.
Leider haben wir in der Schule nie Türkischunterricht gehabt. Also wir haben zu Hause immer Deutsch gesprochen, in der Schule immer Deutsch.
Die deutsche Schule von Istanbul war das. Sie liegt um die Ecke vom Buchladen und hat heute immerhin 2 Wochenstunden Türkisch im Stundenplan. Thomas Mühlbauer musste sich die Landessprache noch von Kindern aus der Nachbarschaft und aus Radio und Fernsehen aneignen, rein nach Gehör.
Deswegen habe ich auch meine Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben des Türkischen. Also ich könnte sagen, wenn man vom Sprachniveau ausgeht, Hören und Sprechen ist annähernd C1 und Lesen und Schreiben geht über A2 nicht hinaus.
C1, das bedeutet fortgeschrittene Kenntnisse. A2 heißt lediglich Grundkenntnisse. Das Lesen und Schreiben besorgen daher die Angestellten. Mit den Kunden spricht der Chef selbst. Ob auf Türkisch oder auf Deutsch.
Mhm. Soll irgendwas eingepackt werden, geschenkt?
Ja, tatsächlich. Beides.
Beides separat?
Natürlich hat die Buchhandlung auch deutsche Kunden, so wie die Ärztin Ilay Topuz aus Baden-Baden, die bei jedem Besuch am Bosporus in der Buchhandlung vorbeikommt. Als Deutsche mit türkischen Wurzeln kennt Topuz beide Seiten.
Ich denke, dass in Köln ein Gemüsehändler es gelegentlich schwerer hat als hier ein Deutscher, weil die Gastfreundschaft und auch der Stellenwert des Gastes in der türkischen Kultur eine ganz andere ist, Dankeschön, als in Deutschland. Also das, was uns Angela Merkel mitgeteilt hat mit der Willkommenskultur, dass man die auch leben muss, das ist hier ein Teil der Gesellschaft schon immer gewesen.
Mühlbauer kann das bestätigen. Seit 27 Jahren führt er den deutschen Laden an der zentralen Bummelmeile von Istanbul und noch nie habe er ein abfälliges Wort oder einen ablehnenden Spruch gehört, erzählt der Buchhändler. Seit der Expansion zum Buchcafé ist der Laden sogar ein richtiger Hit geworden. Einer der angesagtesten Treffpunkte für türkische Studenten in ganz Istanbul. Viele junge Türken schätzen das Buchcafé explizit wegen des deutschen Umfeldes. So eine Gruppe von jungen Frauen mit Kopftuch, die um einen Kaffeetisch gedrängt an einem Bühnenskript feilen.
Das ist so ein schöner Ort mit dieser kulturellen Atmosphäre. Manchmal begegnet man hier einem Deutschen oder man blättert in einem deutschen Buch. Wir mögen es, an so einem multikulturellen Ort zu arbeiten.
Am nächsten Tisch büffeln aserbaidschanische Studenten über ihren Lehrbüchern für Erdöl- und Gasgewinnung und über Tellern, auf denen nur ein paar Krümel übrig sind.
Ich habe schon einige der deutschen Speisen hier probiert. Ich kann mir nicht merken, wie sie heißen, aber sie schmecken gut und wir mögen die Atmosphäre hier.
Gulaschsuppe steht auf der Speisekarte, zeigt Mühlbauer. Außerdem gibt es Frankfurter Würstchen.
Also da ist aber kein Schweinefleisch drin. Das können wir uns nicht leisten.
Verboten wäre das zwar nicht, fügt der Buchhändler hinzu. Doch er fände das unpassend.
Es ist immer noch in dem Bewusstsein, dass man hier Gast ist. Und das sollte man respektieren und sich dementsprechend auch verhalten. Das heißt jetzt nicht, dass man duckt, aber respektvoll.
Weißbier und Glühwein gibt es dagegen, denn Alkohol ist in der Türkei nicht so verpönt wie Schweinefleisch. Und das Buchcafé hat eine Schanklizenz. Hat Mühlbauer sich auch mit den politischen Grundwerten der Türkei so auseinandergesetzt, wie das von Zuwanderern in Deutschland erwartet wird?
Das kann ich nicht unbedingt behaupten. Weil ich fühle mich hier noch immer als Deutscher. Teilweise auch von der Denkungsart und sowas hat man sich schon voll integriert, ne? Aber nicht vom Nationalbewusstsein her.
Susanne Güsten war das über einen türkisch-deutschen Einwanderer der zweiten Generation in Istanbul. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. In Tag für Tag mit meinem Kollegen Andreas Mein geht es gleich um die Schweizer Perspektive auf 500 Jahre Reformation, nämlich um den Kirchenreformer Ulrich Zwingli. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle an Katrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.